Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in 2. Timotheus 2 und kommen heute Abend zu Vers 19 und folgende. Darf ich bitten, vorzulesen Verse 19 bis 21.
Doch der feste Grund Gottes steht und hat diesen Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, steht ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht alle goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich, dem Hausherr, zu jedem guten Werk bereit. Jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Friede mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.
Ja, vielleicht diesmal dahin. Wir wollen gleich den Zusammenhang herstellen. In Vers 19 geht es um den festen Grund Gottes, der steht. Und das ist im Kontrast zu dem, was wir letztes Mal angeschaut haben. Wir haben gesehen, die Gefahr von Irrlehren, die falsche Ansichten in die Gemeinden bringen. Und wir haben gesehen, da wird namentlich als Beispiel erwähnt Hymenäus und Philetus in Vers 17. Und es wird von ihnen gesagt, das Wort, das sie verkündigen, ist wie Krebs, das um sich frisst. Und wir haben gesehen, dass meint hier, im Griechischen steht Gangrenos, den Gangrän, eine schreckliche Krankheit, die das Gewebe zerfrisst und das Gewebe stirbt ab und das kann eben bis zur Amputation führen. Also wirklich schrecklich und das Gewebe kann ganz schwarz werden, hässlich aussehen. Aber im Kontrast zu diesen Irrlehren, von denen Paulus sagt in Vers 18, dass sie den Glauben etlicher zerstören, wird gesagt, es gibt aber einen feststehenden Grund Gottes. Frage, was ist gemeint mit diesem Grund Gottes? Was ist dieser Grund oder wer ist dieser Grund Gottes? Jesus Christus, der Fels. Und jetzt noch einen Beleg mit einer Schriftstelle. Wir glauben nur, was geschrieben steht. Wie wäre es mit 1. Korinther 3, Vers 11? Da werden die Gläubigen verglichen mit Gottes Bau. Und da sagt der Apostel, wir lesen Verse 10 und 11, bitte, Johann.
Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
Danke. Also, hier wird das genau bestätigt, was Kurt gesagt hat. Der Grund Gottes ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und zwar hast du, Kurt, gesagt, Fels. Das Wort Fels haben wir hier nicht. Aber wenn wir aufschlagen in Matthäus 16, dort spricht der Herr Jesus im Neuen Testament, in den Evangelien zum ersten Mal über die Gemeinde Gottes. Als etwas, das es damals noch nicht gab, das aber zukünftig entstehen sollte. Und zwar gleich nachdem in Matthäus 16 Petrus das Zeugnis abgelegt hat, Jesus ist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war die Antwort auf die Frage, wer bin ich, sagt Jesus Christus. Und Johannes und Paulus sagt, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun in Vers 18 sagt der Herr Jesus, wer Petrus ist. Also Simon Barjona, wie er ihn in Vers 17 noch nennt. Und da sagt er ihm, was er ist. Also Matthäus 16, Vers 18.
Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Und
Danke. Ja, weiter, bitte.
Und die Pforte des Hades werden sie nicht überwältigen.
Danke. Also, Jesus Christus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Simon, der Sohn Jonas, er ist Petrus. Ja, das ist sein Zweitname. Das ist dieser Zweitname, den Jesus Christus ihm gegeben hat. Du bist Petrus. Und was heißt Petrus?
Stein.
Stein. Und nicht etwa Fels. Stein. Und der Vers geht aber weiter. Du bist Petrus, griechisch Petros. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und was steht für Felsen? Petra auf Griechisch. Im Griechischen hat man also die Wörter Petros und Petra. Die können sich in der Bedeutung etwas überschneiden. Aber wenn Sie hier als Opposition, als Kontrast vorkommen, dann wird ganz deutlich, Petros bezeichnet einen Stein und Petra einen Felsen oder sogar ein Felsmassiv. Und da sollten wir hier offen halten und wir schlagen eine Stelle auf im Alten Testament, wo ja Gott sehr oft Fels genannt wird, an vielen Stellen. Aber wir lesen eine besondere Stelle, Psalm 18. Und zwar Vers 32, bitte.
Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ein Fels als nur unser Gott?
Ja, sehen wir. Also da wird Gott Fels genannt. Und es wird noch betont, dass niemand anders als nur Gott diesen Namen Fels verdient. Und damit wird klar, die katholische Lehre, die sagt, dass Petrus der Fels sei, widerspricht grundsätzlich der Heiligen Schrift. Es ist sogar etwas sehr Schlimmes, denn eine Bezeichnung, die nur Gott gebührt, wird hier Gott weggenommen und einem Menschen gegeben. Und das ist nicht das erste Mal. Wie nennt man den Obersten der katholischen Kirche? Papst. Also, italienisch il Papa. Papst, Papa heißt Vater. Und der Jesus sagt in Matthäus 23 den Jüngern, lasst euch von niemandem auf der Erde Vater nennen. Also ein geistlicher Vater. Das geht gar nicht. Das ist ein geistlicher Titel, der nur Gott, dem Vater, zukommt. Und der Jesus nennt Gott den Vater in Johannes 17 sogar heiliger Vater. Und gerade auch dieser Titel, der nur Gott zusteht, wird Menschen, dem Papst, der heilige Vater genannt wird, gegeben. Das geht gar nicht. Und selbst nicht für Petrus darf man den Begriff Fels benutzen, sondern nur für Gott. Und nun, in Matthäus 16 hat eben Petrus bekannt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagt, und du bist Petros, ein Stein, und auf diese Petra, auf diesen Felsen, das ist eben Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Und das wird nochmals bestätigt durch 1. Korinther 3, Vers 11, was wir gelesen haben, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist der Fels. Und damit eben dieses feste, unerschütterliche Fundament. Und dazu noch etwas Kleines dazu. 1. Petrusbrief. Also dieser Petrus, der diesen Titel bekommen hat, Stein, dass er also ein Baustein an dieser Gemeinde sein wird, die Jesus Christus in der Zukunft, von Matthäus 16 aus gesehen, bauen werde. Die Gemeinde begann an Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Apostelgeschichte 2, dort begann die Gemeinde und da war Petrus einer der ersten Bausteine der Gemeinde. Der erste Petrusbrief beginnt mit welchem Wort? Petrus, also griechisch Petros. Ja, er nennt sich Petros, Apostel Jesu Christi. Und dann sagt er, an wen er diesen Brief schreibt. Und in diesem Brief kommt aber auch das Wort Petra vor. Weiß jemand gerade wo? In 1. Petrus 2, da bezeichnet Petrus Jesus Christus, indem er zitiert aus Jesaja 8, ein Fels des Ärgernisses. Liest du Johann 1. Petrus 2, Vers 8? Im Zusammenhang geht es darum, wer Jesus Christus ist.
Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses.
Ja, und für Fels des Ärgernisses steht Petra. Ja, also das ist das Wort, das für Jesus Christus verwendet wird von Petrus selbst. Da macht er klar den Kontrast, er ist Petros, ein Stein, aber ein Fels des Ärgernisses, an dem sich die Masse des jüdischen Volkes gestoßen hat, das ist Jesus Christus. Ja, und dann ist wichtig, noch eine Stelle aus dem Alten Testament hinzuzunehmen, und zwar Jesaja 28. Jesaja 28, Vers 16. Und wenn man öffnet, kann ich noch kurz erklären, auch im Judentum wurde erklärt, hier in diesem Vers ist die Rede von dem Messias. Der berühmte Kommentator, der in allen Rabbinerbibeln vorkommt, Rashi, hat da bei Jesaja 28, Vers 16, in der Mikraot Gedolot, in der Rabbinerbibel, kommentiert, das ist der Messias. Liest du, Johann.
Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aus Feste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Danke. Also, einen Stein in Zion. Zion ist welcher Berg? So oft steht in der Bibel Zion und man muss sich doch etwas darunter vorstellen. Wie? Tempel. Ja, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Zion. Er wird auch genannt, aber an wenigen Stellen. Der gleiche Berg wird auch genannt Moria. Zum Beispiel 2. Chroniker 3 wird gesagt, dass Salomo den Tempel baute auf dem Berg Moria. Aber dieser selbe Berg wird viel häufiger genannt, der Berg Zion. Und die Bergspitze von Zion, das ist ein Fels. Und zwar ein mächtiger Fels. Das ist der Fels, der heute in dem muslimischen Schrein, dem Felsendom, zu sehen ist. Das ist der höchste Punkt des Tempelberges, 743,7 Meter über Meer. Und auf diesem Felsen hatte Salomo damals das Allerheiligste gebaut. Und zwar so, dass die Südmauer des Allerheiligsten, die stand auf dem Felsen. Und man sieht heute noch, wie der Fels dort bearbeitet worden war, damit man eine Mauer aufsetzen kann von 3,15 Meter Breite. Und das entspricht genau dem, was wir in 2. Chroniker, ab Kapitel 3 wird ja der Tempel beschrieben und auch in 1. Könige 6. Und da wird gesagt, die Dicke der Mauern des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Und zwar beim Tempel hat man jeweils die Königselle verwendet, die ist 52,5 Zentimeter. Das gibt 3,15 Meter. Jetzt gibt es aber keine weitere Spur von einer weiteren Mauer. Wenn man aber sieht, der Fels hat im Westen eine natürliche, ganz scharfe Kante. Und auch im Norden. Entlang dieser Kanten war die West- und die Nordmauer des Allerheiligsten gebaut. Und damit hatte der Fels nicht nur die Funktion von einem Fundamentfelsen, eben die Mauer, die Südmauer war auf dem Felsen aufgebaut, sondern es war gleichzeitig auch der Eckstein. Und das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise im Altertum, da war der Eckstein der erste Baustein, den man auf das Felsfundament aufgelegt hatte. Und durch seine Position gab er schon 2 Mauerrichtungen an. Und damit war eben der Eckstein. Und zwar eben der wichtigste Baustein. Aber beim Tempel in Jerusalem war also das Fundament, der Fundamentfelsen, gleichzeitig auch der Eckstein. Denn nach ihm wurde die Westmauer ausgerichtet und die Nordmauer. Und deshalb ist übrigens die Ostmauer mit dem goldenen Tor in Jerusalem auf dem Tempelplatz. Diese Mauer verläuft parallel zur Westkante des Felsens. Das macht klar, als Salomo diese Ostmauer baute für den Tempel, da baute er das nach der Position, der natürlichen Position des Felsens. Das war der Eckstein. Und jetzt ist erstaunlich, wir haben doch gelesen in Jesaja 28, 16. Gott sagt, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein. Und den nennt er einen kostbaren Eckstein. Aber gleichzeitig wird hinzugefügt, aufs Festeste gegründet. Und die Fußnote der Elberfelder erklärt, eigentlich gegründetster Gründung, also ein fester Fels, ein Fundament, das unerschütterlich ist. Und da sehen wir also, dieser Eckstein ist gleichzeitig der Fundamentfelsen in einem. Und hier aber eben bildlich gebraucht für den Messias, der, wie wir dann sehen in Matthäus 16, der Eckstein und das Felsfundament wurde für die Gemeinde. Auf ihm gegründet. Und dann gibt es hier die Verheißung, wer glaubt, wer vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Weil er so Sicherheit, Stabilität gibt im Leben, sodass wir Panik so bekämpfen können. Ich sage nicht vermeiden. Wir kommen immer wieder mal in Panik, je nach Situation. Aber wenn wir uns wieder besinnen auf das feste Fundament des Herrn Jesus, dann gibt das Sicherheit, sodass für uns stimmt, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und das führt uns jetzt zurück zu 2. Petrus. Inmitten von Verwirrung, Irrlehren, die um sich fressen wie ein Gangrän, gibt es diesen festen Grund Gottes, der stabil bleibt. Und es ist ganz interessant, wenn man den Tempelberg Zion in Jerusalem betrachtet. Die Geschichte dieses Berges ist so wechselvoll. Wenn man bedenkt, wie oft Jerusalem zerstört worden ist in der Vergangenheit und wie der erste Tempel in Staub und Asche gelegt wurde und dann durch die Babylonier und dann auch der zweite Tempel im Jahr 70 durch die Römer. Aber der Berg steht immer noch und der Fels ist immer noch da. Also durch all die Jahrtausende unerschütterlich. Und das ist eben dieser feste Grund Gottes. Die Mauern konnten abgebrochen werden. Aber der Fundamentfelsen, er ist geblieben. Und so macht der Apostel Paulus hier klar, auch wenn eben und dem christlichen Zeugnis sich Irrlehren ausbreiten und der Glaube etlicher zerstört wird, beschädigt wird, aber der Grund Gottes bleibt bestehen. Und dort können wir Sicherheit und Festigkeit holen, jederzeit. Nun, dieser Fundamentfelsen hat aber eine Inschrift, hat dieses Siegel, beziehungsweise diese Inschrift. Was steht da drauf? Es sind zwei Inschriften. Der Herr kennt die Sein sind. Und da gibt es noch eine zweite Inschrift.
Jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit.
Jawohl. Bei dir steht Christus. Ja. Ah, das ist Schlachter, und zwar Textus Receptus. Aber der Mehrheitstext, zu dem ja der Textus Receptus auch gehört, aber das sind noch im Ganzen tausende von Handschriften dazu, dann kann man den Text noch ein bisschen korrigieren. Und da steht nämlich den Namen des Herrn. Zweimal steht Herr. Also auf der ersten Inschrift, der Herr kennt, die sein sind. Und zwar Kyrios, Herr, ohne Artikel im Griechischen. Und hier nochmals, wer den Namen des Herrn nennt, aber ohne des, einfach Herr, ohne Artikel. Und ganz besonders im Neuen Testament, Kyrios ohne Artikel, manchmal auch mit Artikel, aber ganz besonders Kyrios ohne Artikel wird verwendet für den Namen Gottes, den Eigennamen Gottes im Alten Testament. Yahweh. Man schreibt das J-H-W-H. Und das ist dieser Name, den man in der Synagoge nicht ausspricht. Wenn man in der Synagoge das Alte Testament vorliest und da kommt dieser Name, dann liest man aus Ehrfurcht einen Ersatznamen, und zwar Adonai, Herr. Und der Heilige Geist hat diese Maßnahme der Ehrfurcht bestätigt, weil im Neuen Testament kommt der Name Yahweh nie vor. Aber wenn aus dem Alten Testament zitiert wird, und zwar Verse wörtlich zitiert werden, wo der Name Yahweh vorkommt, dann steht im Neuen Testament an der Stelle meistens Kyrios, ohne Artikel. Und nun ist es interessant, in der rabbinischen Literatur, im Targum Jonathan, das ist die aramäische Übersetzung, die man in jeder Rabbinerbibel, man nennt sie Mikraot Gedolot, findet, zu 2. Mose 28, 30 wird gesagt, dass der Fundamentfelsen des Tempels, dass der eine Inschrift hatte mit dem Namen Yahweh drauf. Und auch in dem Targum Kohelet, also die aramäische Übersetzung zu dem Buch Prediger, Kapitel 3, 11, wird das auch bestätigt. Und nun, der Apostel Paulus zitiert hier zwei Inschriften des Felsens. Und da kommt eben dessen Name Yahweh vor. Hier Herr ohne Artikel. Der Herr kennt, die sein sind. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Nun, woher kommt dieser Satz, der Herr kennt, die sein sind? Das ist nämlich ein Zitat aus dem Alten Testament. Aber wenn man jetzt einfach so mit der Konkordanz suchen würde, wo steht, der Herr kennt, die sein sind im Alten Testament, findet man keinen Satz. Und trotzdem steht er dort. Schlagen wir auf, 4. Mose 16. In 4. Mose wird die Wüstenwanderung beschrieben, wie das Volk Israel nach dem Auszug, nach der Erlösung aus Ägypten, durch das Blut des Lammes, in die Wüste ging um dann schließlich ins verheißene Land zu gehen, zum ersehnten Ziel. Aber in 4. Mose werden viele Schwierigkeiten und Nöte und Anfechtungen beschrieben. Genauso wie, wenn jemand sich bekehrt, das wird vorgeschattet durch den Auszug aus Ägypten und die Erlösung durch das Blut des Lammes, er geht durch dieses Leben und dieses Leben gleicht einer Wüstenwanderung mit sehr vielen Gefahren. Aber das Ziel ist einmal das himmlische Kanaan. In 4. Mose 16 geht es um die Rotte Korahs. Können wir ganz kurz lesen, Johann, 4. Mose 16, 1 bis 3.
Und Korah, der Sohn Jitzas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, und dann nahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, und sie standen auf gegen Mose mit 250 Mann von den Kindern Israels, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Versammlung, Männer von Namen. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen: Lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn?
Ja, also Korah hat eine Rebellion angestiftet mit anderen zusammen, und das waren nicht irgendwelche Leute, sondern führende Leute. Er aus dem Stamm Levi, aber eifersüchtig auf Mose und Aaron. Mose und Aaron waren auch aus dem Stamm Levi. Das ist der Stamm, den Gott auserwählt hat für den Priesterdienst. Aber Gott hat gesagt, nicht alle Leviten dürfen Priesterdienst tun. Alle Leviten dürfen im Heiligtum helfen und mitarbeiten. Aber der Priesterdienst ist beschränkt auf Aaron und seine Söhne, seine Nachkommen. Und nun sagen die, was ihr könnt, das können wir ganz genauso. Warum nehmt ihr euch so heraus? Ich muss noch sagen, Aaron hatte also diese Stellung als erster Hohepriester Israels und seine Söhne als Priester. Und sein Bruder Mose, natürlich aus dem Stamm Levi, der hatte eine Position, eine einzigartige Position, sogar höher als der Hohepriester. Der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen, 3. Mose 16, am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Aber Mose konnte jeden Tag frei ins Heiligtum gehen. Und er konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Also, einzigartige Situation. Ich gebe eine Stelle dazu an, die man sich aufschreiben kann. 4. Mose 7, 89. 4. Mose 7, 89. Dort sehen wir, wie Mose so direkt mit Gott sprechen durfte im Allerheiligsten. Nun, Korah und seine Rotte, die sind nicht zufrieden mit ihrem bevorrechtigten Platz. Sie waren zwar Führer im Volk Israel, aber sie durften nicht die gleiche Aufgabe tun wie Mose und wie Aaron und seine Söhne. Und das machte sie eifersüchtig und sie sagten: Was meint ihr eigentlich, wer ihr seid? Das könnten wir genauso. Also man könnte, um das mit Worten von heute zu umschreiben, sagen, sie gingen von dem gabenorientierten Ansatz aus. Also der gabenorientierte Ansatz besagt, wenn jemand die Fähigkeit hat zu einer bestimmten Aufgabe, dann soll er das auch tun dürfen. Jetzt im Zusammenhang mit dem Neuen Testament ist es ja so, dass 1. Korinther 14, 34 sagt, in Bezug auf Gemeindezusammenkünfte. Also wirklich Gemeindezusammenkünfte, nicht irgendwelche Zusammenkünfte wie ein Jugendkreis, Sonntagsschule oder ein Frauenfrühstück und so weiter. Das sind keine Gemeindezusammenkünfte. Aber 1. Korinther 14, 34 sagt, in den Gemeindezusammenkünften sollen Frauen schweigen. Sollen also zum Beispiel nicht predigen. Und nun gibt es in der evangelikalen Welt den gabenorientierten Ansatz, der sagt, nein, das ist gar nicht so gemeint, wie es da steht. Das muss man auch in einem historischen Kontext sehen. Frauen können je nachdem sehr gut predigen. Unter Umständen sich sogar sprachlich besser ausdrücken als viele Männer. Und das stimmt ja. Es gibt einen bestimmten Grund, das Frauengehirn ist nicht gleich wie das Männergehirn. Und das macht auch aus, dass Frauen im Durchschnitt sprachlich Männern überlegen sind. Das ist so. Nicht jede, aber im Durchschnitt ist das wirklich statistisch feststellbar. Also sagen die, das ist falsch, wenn man sagt, Frauen sollen nicht predigen in der Gemeinde. Das können sie, weil sie einen gabenorientierter Sicht ein Recht dazu haben. Aber das ist die gleiche Argumentation wie bei der Rotte Koras. Und wir wissen, die Erde hat sich dann geöffnet und die ganze Rotte Koras wurde verschlungen. Und Feuer hat sie vernichtet, die Rotte, die dann eben auf Priesterdienst ausüben wollte. Und in dem Zusammenhang, jetzt lesen wir noch 4. Mose 16, Vers 4 und 5.
Als Mose es hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte und sprach, am Morgen, da wir der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse, und wenn er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen.
Danke. Also, Mose sagt, der Herr lässt jetzt euch quasi einen Test machen. Die Rotte Koras soll Priesterdienst tun mit Rauchwerk auf Feuerpfannen und Räucherpfannen. Und dann wird klar werden, ob Gott sie will oder nicht. Und sie wurden dann mit Feuer von Gott vernichtet. Und dieser Satz, da wird der Herr kundtun, wer sein ist. Dieser Satz wurde in der ältesten Bibelübersetzung, das ist die Septuaginta, eine griechische Übersetzung, in Ägypten angefertigt im 3. Jahrhundert vor Christus. Und diese Übersetzung wird oft wörtlich im Neuen Testament zitiert, wenn aus dem Alten Testament ein Vers angeführt wird. Nicht immer, manchmal ist es offensichtlich durch die Apostel selber übersetzt, aber diese Übersetzung wird sehr oft benutzt. Und dort in 4. Mose 6 wird dort übersetzt, der Herr kennt, die sein sind. Also es ist genau das Zitat nach der Septuaginta. Und das ist sehr wichtig. Warum? Weil uns das klar macht, 2. Timotheus 2 sollte man anschauen im Kontext der Rotte Koras, die sich auflehnt gegen die Bestimmungen Gottes. Die sagen, nein, Priesterdienst können wir auch tun. Ja, natürlich könnten sie es, weil fähig waren sie. Aber Gott hat gesagt, nein, nur Aaron und seine Söhne. Und das ist Gottes Souveränität. Er kann bestimmen, so oder so. Und darum auch im Neuen Testament, wenn Gott sagt, dass Frauen in der Gemeinde nicht predigen sollen, sogar eben schweigen sollen, dann hat er das so gesagt. Aber das ist nicht eine Frage der Begabung. Sondern wir müssen einfach anerkennen, wenn Gott souverän wählt, so und so soll es geschehen. Und die Rotte Koras wollte göttliche Bestimmungen nicht akzeptieren und wollte die über den Haufen werfen. Und das ist genau das Problem, das wir da in 2. Timotheus vor uns haben. Es gibt Rebellen, die wollen die göttlichen Bestimmungen der Schrift, wollen sie umkehren. Aber da steht der feste Grund Gottes. Der ist unerschütterlich. Und da ist die Inschrift dran, der Herr kennt, die sein sind. Nicht wahr? Wir können uns irren. Die Frage stellt sich, Hymenäus und Philetus, diese Irrlehrer, waren die bekehrt und wiedergeboren oder waren das nur reine Bekenner? Nun, beides ist möglich. Es gibt solche, die haben sich eingeschlichen unter den Gläubigen, die haben sich nie bekehrt. Das wird ausdrücklich gesagt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 28. Da sagt der Apostel zu den Ältesten in Ephesus, schlagen wir auf, Apostelgeschichte 20, Verse 28 und 29 und 30. Apostelgeschichte 20, 28.
Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass
ja, das reicht. Das reicht. Also, hier ist klar, es gibt Gefahren von außen und von innen. Es kommen solche rein in die Gemeinde, verderbliche Wölfe. Und aus der Gemeinde selber stehen plötzlich Männer auf, die verkehrte Dinge sagen. Und Leute hinter sich herziehen und Spaltungen anrichten. Jetzt geht es gar nicht um die Frage, sind die wiedergeboren oder nicht. Es kann sein, dass jemand eine echte Bekehrung erlebt hat, den Weg mit dem Herrn geht, aber irgendwo beginnt abzuweichen in seinem Leben. Und er kann eine Irrlehre annehmen. Es kann aber auch sein, jemand, der sich eingeschlichen hat, Paulus sagt auch in Galater 2, es war aber wegen der nebeneingeführten falschen Brüder wegen. Auch da spricht er davon, dass Leute in die Gemeinde hineinkamen, die aber keine echten Gläubigen waren, keine echten Brüder, sondern falsche Brüder. Und auch der Judasbrief sagt, dass viele sich quasi eingeschlichen haben unter den Christen, die die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren, die Gnade missbrauchen. Und nun ist es möglich, dass eben jemand sich gar nie richtig bekehrt hat, aber so äußerlich angepasst hat, und es ist möglich, dass jemand bekehrt ist. Aber was gilt, ist eben die Inschrift. Der Herr kennt, die sein sind. Wir müssen gar nicht abklären, jetzt war Hymenäus wiedergeboren oder nicht. Wir müssen nur sehen, die Lehre, die er brachte, war verderblich. Die haben damals gesagt, die Auferstehung sei schon geschehen. Das heißt, die haben offensichtlich das, was Gott gesagt hat für die Zukunft. Bei der Entrückung der Gemeinde werden die toten Gläubigen auferweckt werden. Das ist etwas Zukünftiges. Bei der Entrückung. Dann haben sie gesagt, nein, das ist schon jetzt. Ja, wo sind die Toten? Die haben das mit dem Begriff auch umgedeutet. Und die Zeiten in der Heilsgeschichte miteinander völlig durcheinander gebracht. Und wichtig ist, dass wir die Lehre als falsch erkennen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt genau prüfen können, war Hymenäus einmal, hat er sich wirklich einmal bekehrt, ist er wiedergeboren worden? Nein, wir müssen sehen, die Lehre ist falsch und die müssen wir abweisen. Und so hat das auch der Apostel Johannes erklärt, in 1. Johannes 4, Vers 1 sagt er, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Er sagt nicht, prüft die Personen, ob sie nett und freundlich sind. Denn es gibt manche Irrlehrer, das sind sehr angenehme Leute, sehr nett, sehr freundlich, menschlich so, man könnte sagen, Brückenbauer. Aber sie sind Irrlehrer. Und darum müssen wir den Geist, der aus ihrer Botschaft spricht, den müssen wir erkennen. Und darum können wir das dem Herrn überlassen. Der Herr kennt, die sein sind. Aber jetzt haben wir noch eine zweite Inschrift und die ist nun in praktischer Hinsicht sehr entscheidend. Nämlich, noch einmal Johann, jeder,
der den Namen des Herrn nennt, steht ab von der Ungerechtigkeit.
Danke. Also was wird hier gefordert?
Den Namen des Herrn in den Mund
nimmt. Ja,
der soll von der Ungerechtigkeit ablassen.
Der soll sich also gerade trennen von dem, was böse ist. Das heißt also, der muss zu Hymenäus und Philetus Stellung nehmen. Der kann nicht sagen, ja gut, man muss ja auch denken, jeder hat so seine Überzeugung und man muss auch ein bisschen das Gemeinsame betonen, nicht das Trennende, ja. Aber genau das ist falsch. Hier wird ganz klar gesagt, wenn man sich zu einem Herrn bekennt, dann soll man eben zeigen, dass das echt ist, indem man sich von der Ungerechtigkeit trennt, von ihr absteht. Und jetzt gehen wir zurück zu 4. Mose. 4. Mose 16, Rotte Koras. Und zwar lesen wir, was da geschah, ab Vers 20.
Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde, und ich will sie in einem Augenblick vernichten. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Gott, du Gott der Geister aller Fleisches, der eine Mann sündigt, und du solltest über die ganze Gemeinde zürnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu der Gemeinde und sprich: Erhebt euch ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams.
Danke mal bis dahin. Also noch bevor das Gericht dann über die Zelte der ganzen Verwandtschaft von Datan und Abiram kam, also über die verbunden waren mit der Rotte Koras, da wird hier aufgefordert: Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Vers 21. Die mussten sich ganz klar distanzieren von diesen Rebellen, die gegen das Wort gesprochen hatten. Und in Vers 24 nochmals: Gott sagt zu Mose: Redet zur Gemeinde und sprich: Erhebt euch ringsum weg von der Wohnung Koras. Also ein zweiter Aufruf zur Absonderung. Und weiter in Vers 26: Und er redete zur Gemeinde und sprach, also Mose spricht hier: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. Also nochmals ein dritter Aufruf: Weicht doch von den Zelten. Und Vers 27 wird beschrieben, wie sie gehorsam waren. Und sie erhoben sich ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Und dann sieht man in Vers 31, und es geschah, als ihr alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie. Also gerade so, wie das sehr eindrücklich vor kurzem in der Türkei zu sehen war. Da ist das so gigantisch geschehen, bei diesem dramatischen Erdbeben mit so vielen Toten, wie da sich die Erde an Stellen geöffnet hat. Ja, also wie hier, und die verschlungen hat. Also wir sehen hier diese Parallele wieder. Der Aufruf: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit, greift wieder zurück auf die Geschichte mit der Rotte Koras. Dieser Aufruf zur Absonderung von ihr Lehre ist da alttestamentlich in dieser Geschichte unterstrichen und betont. Und das führt uns nun zu Vers 20. Lies du nochmals, Johann.
In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit.
Danke. Also, hier geht es um das große Haus. In Vers 19 ging es allein um den Fundamentfelsen. des Berges Zions, des Tempels. Aber jetzt wird das Tempelhaus erwähnt und das wird genannt ein großes Haus. Das ist interessant, im Alten Testament gibt es verschiedene Ausdrücke für den Tempel. Ein Wort für Tempel, das immer wieder vorkommt, ist das hebräische Wort Heichal. Arabisch ganz ähnlich, Heikal. Heikal ist das Wort für Tempel. Aber Hebräisch wie Arabisch, dieses Wort geht zurück auf ein sumerisches Wort. Also die sumerische Sprache ist ja eine Sprache, die überhaupt nicht mit den semitischen Sprachen verwandt ist, aber es gibt halt Wörter, die als Fremdwörter rübergekommen sind. Und auf Sumerisch sagt man egal, das sind zwei Wörter, Haus, Großes für Tempel. Und aus egal wurde dann heichal oder heikal. Und das ist das Wort für Tempel. In einem großen Haus, da gibt es verschiedene Gefäße, goldene und silberne, aber dann auch solche aus Holz und aus Ton. Und nun besteht da ein riesiger Unterschied im Judentum. 3. Mose 11, das Kapitel erklärt, welche Tiere zum Essen koscher sind und welche nicht. Und dann in der zweiten Hälfte des Kapitels werden auch noch Anweisungen gegeben darüber, wie Gefäße unrein werden können. Durch Kontakt zum Beispiel mit einem toten Tier, sagen wir eine tote Maus oder eine tote Ratte. Da wird erklärt, wenn ein totes Tier in ein Tongefäß mit Wasser fällt, darf man das Wasser nicht mehr trinken. Und das Tongefäß, das muss man zerstören und wegschmeißen. Dann sagt, schade, das könnte man doch wieder bürsten und reinigen, putzen. Die Bibel sagt nein. Aber in 3. Mose, ich gebe die Stelle noch an, da wird gesagt, ein Metallgefäß, wenn das unrein wird, dann kann man es scheuern und kann es wieder verwenden. Ich gebe die Stelle nachher an. Ein wichtiger Unterschied. Warum? Heute verstehen wir das. Eine tote Maus, eine tote Ratte, die hat sehr giftige Bakterien auf sich. Und natürlich, Wasser darf man unmöglich trinken, aber diese Bakterien dringen in die Poren von Tongefäßen ein. Und die bringt man nicht mehr heraus mit Waschen. Und darum wurde gesagt, dann muss man das vernichten. Aber in ein Metallgefäß, da können die nicht eindringen in Poren. Und durch Schuppen kann man das vollkommen sauber machen. Und so hat die Bibel das ganz klar so angewiesen. Und das gilt natürlich auch für goldene. In 3. Mose geht es um Kupfergefäß. Aber auch für goldene und silberne. Die können also wieder gereinigt werden, sodass sie brauchbar sind. Aber hölzerne und irdene, tönerne Gefäße, die sind mit Verunreinigung sind die erledigt für den Gebrauch. Und da erklärt der Apostel Paulus, es gibt also im großen Haus, im Tempel, gibt es goldene und silberne Gefäße. Das sind solche, die können gereinigt werden und dann wieder brauchbar sein. Und es gibt solche, die sind unbrauchbar durch Verunreinigung. Und so sind die ersten hier genannt Gefäße zur Ehre und die anderen Gefäße zur Unehre. Man kann auch sagen, die ersteren, das sind echte Gläubige, die wiedergeboren sind. Da sagt die Bibel nicht, dass das vollkommene Menschen sind. Aber sind solche, die ihr Leben immer wieder ordnen. Und diese Unreinigkeit wird aus dem persönlichen Leben hinausgetan. Und so kann der Herr sie auch weiterhin brauchen. Aber es gibt Namenschristen, die sind durch Sünde einfach blockiert. Dargestellt durch ihr hölzerne und irdene Gefäße. Und jetzt kommt aber in Vers 21 ein Gedanke dazu. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Also wenn jemand sich von diesen unbrauchbaren Gefäßen, eben Gefäßen zur Unehre, wenn er sich von ihnen trennt, dann ist er nützlich. Und sehen wir, in der Elberfelder gibt es eine Fußnote bei reinigt. Wer die Elberfelder hat, sieht das. Was steht in der Fußnote?
Absonderung.
Ja, Absonderung, aber liest doch die Fußnote ganz. Eigentlich sich von diesen wegreinigt. Das heißt, sich durch Absonderung reinigt. Und effektiv, es ist das Wort ekkateiro. Kateiro heißt reinigen. Aber Eck heißt ausreinigen. Und das bedeutet also reinigen, so völlig reinigen, indem man sich von ihnen trennt. Und dieses Wort ekkateiro kommt im Neuen Testament auch vor in 1. Korinther 5. Und dort geht es um Gemeindezucht. Können wir das kurz mal aufschlagen? 1. Korinther 5, da erklärt der Apostel Paulus, wenn in einer Gemeinde jemand zum Beispiel Ehebruch begeht, vollzogener Ehebruch, das nennt die Bibel auch Hurerei, Unzucht, dann macht 1. Korinther 5 klar, eine solche Person muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das Ziel ist, dass die Person zur Buße kommt und das wirklich in Ordnung bringt, aber auch, dass die Gemeinde gegenüber der Welt in ihrem Zeugnis eben bestehen kann, sodass man nicht sagen kann, ja, die machen ja das alles genau gleich wie wir und das macht denen ja auch gar nichts aus. Nein, durch den Gemeindeausschluss wird klar gemacht, wir können das nicht akzeptieren, tolerieren in der Gemeinde. Und darum wird hier gesagt, dass die hinausgetan werden müssen aus der Gemeinschaft. Und jetzt lesen wir 1. Korinther 5, Vers 7. Weil hier der Ausschluss aus der Gemeinde wird verglichen mit dem Ausfegen von Sauerteig, wie man das vor dem Passafest in jeder jüdischen Familie machen muss. Alles Sauerteig, auch kleine Brosamen in der Bibliothek oder wo die irgendwo im Haus vorkommen, alles muss komplett hinausgetan werden aus dem Haus. Lies du, Johann?
Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Wie ihr ungesäuert seid, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.
Ja, bei der Passafeier, da, wo der Herr Jesus auch das Abendmahl eingesetzt hat, das Abendmahl der Gemeinde, da musste ungesäuertes Brot gegessen werden, Matzen, Mazzot. Und darum heißt es hier, ungesäuertes Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Und er sagt, aller alter Sauerteig muss eben weg. Und er nennt das Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Merken wir also, Sauerteig, der die Eigenschaft hat, sich eben im Teig auszubreiten, anzustecken. Der muss hinausgetan werden und der wird mit dem Bösen verglichen. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Fegt den alten Sauerteig aus. Das ist das Wort ekkateiro. Also wegreinigen. Und jetzt ein wichtiger Unterschied. Wer geht weg in 1. Korinther 5?
Die, wo falsch wandeln.
Ja, also der einen falschen, sündigen Weg gewählt hat. Der muss gehen. Aber in 2. Timotheus 2, wer geht?
Die, wo Gott festhält.
Ja. Die den Weg nach der Bibel gehen wollen, die müssen sich trennen. Und der Unterschied ist der, wenn eine Gemeinde als Gemeinde intakt ist und jemand fällt in schwere Sünde, dann muss die Gemeinde ihn hinaustun. Aber wenn eine Gemeinde einen solchen Zustand erreicht hat, wo das Böse die Gemeinde durchsäuert hat, durch falsche Lehre oder auch durch Unmoral, dann muss der Einzelne, der da nicht mitgehen kann, muss er gehen. Das ist der Unterschied. Solange noch die Gemeinde im Großen intakt ist, dann kann das Böse hinausgetan werden. Aber wenn es akzeptiert ist und man nicht mehr ändern kann, dann müssen die anderen gehen. Und da wird diese Situation vorgestellt in 2. Timotheus 2. Das sind Leute wie Hymenäus und Philetus und die können einfach ihr Werk tun, die werden nicht gehindert. Die müssten auch unter Gemeindezucht gestellt werden. Aber wenn das nicht mehr gemacht wird, dann müssen die Gottesfürchtigen die Konsequenzen ziehen. Ja, Elia?
Ab wem ermutigt man jemanden, in der Gemeinde zu bleiben und zu kämpfen, auch wenn es Missstände hat?
Also ab wann ermutigt man jemanden zu bleiben in einer Gemeinde, wo Missstände sind und ab wann?
Ab wann ist es dann zu viel, wenn man es geht?
Ja, ab wann ist es zu viel? Also das ist auch eine Frage der Zeit. Wenn die Situation eben sich zeigt in der Gemeinde, dass es keine Bereitschaft gibt, zu korrigieren, wieder zurückzugehen zur Schrift, dann muss der Einzelne gehen. Also das ist nicht einfach sofort gegeben. Man muss versuchen, was ist möglich, wie korrigierbar ist die Gemeinde. Und wenn man sieht, es geht nicht, dann muss man sich trennen. Und die Verheißung ist welche? Was ist die Verheißung? In Vers 21. Wenn jemand sich eben trennt und wegreinigt.
Wird ein Gefäß zur Ehre sein und geheiligt sein und dem Hausherrn nützlich.
Ja, genau.
Und zu jedem guten Werk zubereitet.
Ja. Also Gott segnet den, der bereit ist, ganz klar zu sagen, da machen wir nicht mit. Und diese Lehren können wir nicht verantworten. Da distanzieren wir uns. Dann wird so jemand, der sich da trennt, ein Gefäß zur Ehre. Und das ist schon interessant, weil man könnte ja sagen, ja, aber er zeugt ja gegen den Irrtum. Aber dadurch, dass er sich nicht klar distanziert, wird eben letztlich doch ein Kompromiss gemacht. Und das Schlimme einer falschen Lehre wird damit irgendwie heruntergesetzt. Es gibt halt verschiedene Ansichten. Aber falsche Lehre kann nicht als andere Ansicht stehen gelassen werden, sondern man muss sich davon distanzieren, denn die Auswirkungen sind verheerend. Wir haben gelesen, Vers 18 am Schluss, dass der Glaube etlicher dadurch Schaden litt, zerstört wurde. Und da solche Irrlehren kursieren in der Christenheit massenweise heute und der Glaube wird zerstört, aber da muss man sich klar distanzieren durch Absonderung. Und dann haben wir die Verheißung, so wird ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, ein anderes Wort für heiligen?
Absondert.
Abgesondert vom Bösen, also getrennt vom Bösen. Genau. Es gibt ja auch eine falsche Absonderung. Die Pharisäer, was heißt ihr Name? Pharisäer bedeutet?
Also wahrscheinlich Abgesonderte.
Abgesonderte, ja. Ja. Abgesonderte. Aber das Problem ist, die haben sich schon abgesondert und distanziert von verschiedenen, aber die haben sich nicht abgesondert zum Herrn. Ich weiß, sonst hätten sie den Herrn Jesus Christus geehrt und auch sich seinen Belehrungen unterzogen. Aber die Pharisäer waren Feinde des Herrn. Die waren schon abgesondert, aber nicht zum Herrn hin. Und Heiligkeit heißt eben nicht nur getrennt, sondern getrennt vom Bösen hin zum Herrn. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben Pharisäertum. Und das ist hässlich. Aber wenn es eben eine Absonderung ist zum Herrn hin, dann wird das von Gott bestätigt. Ein Gefäß zur Ehre, geheiligt, also abgesondert vom Bösen, hin zum Herrn. Das beinhaltet das Wort heilig. Für Gott reserviert, vom Bösen weg. Und dann nützlich, brauchbar, dem Hausherrn, also dem Herrn über das Tempelhaus. Gott. Und zu jedem guten Werk bereit. Es ist aber noch Folgendes interessant. Wir haben schon in Vers 20 gelesen, in einem großen Haus gibt es goldene und silberne Gefäße, hölzerne und irdene. Die einen, also die ersteren, zur Ehre und die anderen zur Unehre. Das heißt also, grundsätzlich ist jemand ein Gefäß zur Ehre Gottes, wenn er sich bekehrt hat. Aber jetzt kommt hier hinzu, wenn nun jemand sich von diesen unreinen Gefäßen distanziert, wird er ein Gefäß zur Ehre. In doppelter Hinsicht. Und das kommt eben dazu. Also es reicht dann nicht einfach, dass man sagt, ja gut, ich bin ja wiedergeboren, aber ich bleibe trotzdem da, wo man frei diese falschen Lehren verkündigen kann. Nein, dann muss man sich trennen und dann wird man wirklich auch praktisch ein Gefäß zur Ehre und wirklich brauchbar, weil dann auch überzeugend. Und wenn man sich nicht trennt, überzeugt es letztlich gar nicht. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Ich sage jetzt nicht welches. Und mit guten Argumenten, wie Postevangelikale ihr Lehren, die heute in die evangelikalen Gemeinden hineinkommen und wirklich Bibelkritik verbreiten. Bibelkritik, die so fromm verpackt ist. Aber es ist Kritik an der Bibel. Schöpfungsbericht hat nie so stattgefunden. Sintflutbericht, das haben die Juden übernommen von den Babyloniern, aber das hat nie so stattgefunden. Und so wird die ganze Bibel kritisiert. Erst Timotheusbrief, ob der von Paulus ist, das können wir ruhig mal offen lassen, so in dem Stil. Alles locker vom Hocker, bis hin das stellvertretende Opfer. Das kann man sicher nicht sagen, dass das Opfer von Jesus Christus ein stellvertretendes Opfer war. Also wirklich, die Fundamente des Evangeliums werden geleugnet, aber alles wird fromm verkauft. Und ein Buch, das es sehr gut aufgedeckt hat, mit Zitaten belegt, und die Irrtümer werden da wirklich ans Licht gebracht. Und dann schreiben die, aber zum Beispiel diesen Kanal, der eben gerade diese Lehren verbreitet und ganz stark eben in evangelikale Gemeinden hineinwirken, den kann man sich schon anhören. Und es ist in erzieherischer Hinsicht ist es auch, man kriegt da viel Bildung mit, aber man muss das einfach auch kritisch würdigen. Ich bitte. Das ist keine Absonderung. Auf der einen Seite sagen Sie ganz klar, das ist vollkommen falsch, das ist ein Irrweg, aber dann sagen Sie, die Irrlehre, die muss man kritisch würdigen und die kann man sich schon anhören. Das geht gar nicht und ist auch nicht überzeugend. Und so ist es wichtig, dass man wirklich das Böse als böse bezeichnet und sich auch ganz klar davon distanziert, indem man es nicht noch eben kritisch würdigt. Es ist unwürdig, falsche Lehre ist nicht würdig. Und darum haben wir das hier so betont in Vers 21. Und dann kommt Vers 22 dazu. Damit wollen wir schließen.
Soll ich lesen?
Ja, gerne.
Die Jugendlichen Begierde aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.
Jawohl. Also diese praktische Absonderung ist nicht nur eine Absonderung von Irrlehre, sondern auch von sündigem Leben. Und darum wird hier Timotheus aufgerufen, die jugendlichen Begierden fliehe. Also mit Energie und Überzeugung. Genauso wie ein Josef in 1. Mose 38, als die Frau Potiphars ihm effektiv gefährlich wurde, dann ist er geflohen. Und das war nicht ein Schwächling, sondern das war ein Mann, der wirklich mit Konsequenz die Sünde verabscheut hat und sich eben in Sicherheit brachte. Fliehen, das braucht Energie, das ist nicht davon spazieren. Das ist Überzeugung, diese Dinge sind so falsch, diese unmoralischen Dinge. Und da muss man nicht nur an Pornografie denken, sondern an alle möglichen Dinge, sündigen Dinge. Aber da braucht es eben Überzeugung und dann funktioniert es. Dann wird man los. Aber wenn man nur so davon spaziert, dann kann man den Schnitt nicht machen. Und darum wird hier gesagt, die jugendlichen Begierde, aber fliehe. Das ist Energie. Und dann positiv, strebe aber. Also nicht nur weg, sondern dann auch das richtige Anstreben, eben Absonderung zum Herrn hin. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Diese Dinge, die müssen auch aktiv mit Energie im Leben angestrebt werden und praktisch umgesetzt werden. Und jetzt ist interessant, diese Absonderung ist nicht eine Absonderung in die Isolation. Was wird hier noch gesagt?
Mit allen, die den Herrn anrufen, aus seinem Herzen.
Ja, also dann sieht man, andere sehen das genauso. Und man kommt damit nicht einfach in die Einsamkeit. Und es gibt auch viele andere, die das auch so tun. Und mit denen zusammen soll man den Weg gehen. Das sind die, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Und das heißt, aus reinen Motiven. Also wir wirklich das Anliegen haben, das zu tun, was der Herr uns in seinem Wort sagt. Dann werden wir nächstes Mal dann weiterfahren ab Vers 23.